Deutschlandfunk Kultur Interview.
Die sogenannte bilaterale Entwicklungszusammenarbeit zwischen Deutschland und 25 verschiedenen Staaten wird auslaufen. Vulgo, sie wird eingestellt. Das ist zwar nur ein Teil des Reformkonzeptes BMZ 2030, mit dem das Entwicklungsministerium seine Arbeit in den kommenden 10 Jahren grundsätzlich neu aufstellen will, weil aber gerade diese Entscheidung seit einer sehr, sehr kleinen und kurzen Pressekonferenz am Mittwoch große Schlagzeilen gemacht hat, habe ich danach als erstes gefragt, gestern im Gespräch mit dem Minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Gerd Müller. Danach nämlich, warum das sein muss, die Zusammenarbeit mit 25 Staaten komplett einzustellen.
Wir haben 4 Säulen der Zusammenarbeit. Eine davon ist die bilaterale Zusammenarbeit mit Ländern, wo wir direkte Projekte in Ländern finanzieren. Und da waren wir sehr breit aufgestellt, 85 Ländern. Und nun ist es doch ganz normal, das Ziel unserer Arbeit ist auch der Erfolg unserer Partnerländer. Und deshalb scheiden erfolgreiche Länder nach einer gewissen Zeit aus dieser direkten Förderung aus. Dafür stärke ich dann die Zusammenarbeit des Privatsektors und unserer privaten Träger. Und dann gibt es Länder, die einfach die Kriterien nicht erfüllen. Das heißt, keine Erfolge bei der Korruption, Einhaltung der Menschenrechte, Good Governance. Das ist zum Beispiel Myanmar, die ausscheiden. Und die dritte Kategorie sind Länder, da sind wir als Geber auf Platz 10, zum Beispiel bei den Philippinen oder bei Sierra Leone. Wir sind einer unter vielen. Und mein Ziel ist ja, Wirksamkeit und Effizienz zu verstärken. Und deshalb gehen wir aus diesen Ländern direkt mit bilateraler Zusammenarbeit heraus und kooperieren beispielsweise mit den Franzosen und Briten. Wir brauchen aber kein eigenes Personal vor Ort. Das kostet eine Menge Geld.
Kritiker haben ja immer schon bei Entwicklungszusammenarbeit europäischer Staaten mit Staaten zum Beispiel in Afrika, aber auch anderswo gesagt, das sei in manchen Fällen eine Fortführung des Kolonialismus mit modernen Methoden. Wenn Sie jetzt ja bei diesen 60 Staaten, die übrig sind für bilaterale Zusammenarbeit, zum Beispiel sagen, besonders wichtig ist uns gute Regierungsführung, also das, was man unter dem englischen Begriff Good Governance versteht und ein paar andere Punkte, ist es dann nicht genau das? Sagen Sie nicht, wir helfen nur noch denen, die sich genauso verhalten, wie wir uns das vorstellen?
Nein, ich will nochmal grundsätzlich sagen, Nothilfe. Wir befinden uns ja auch eben als Folge von Corona in einer dramatischen Wirtschafts- und Hungerkrise, die viele, viele Länder der Welt betreffen. Die führen wir weiter fort, von Haiti bis zum Südsudan, auch wenn das nicht Partnerländer im bilateralen Bereich sind, dieser Kategorie. Es scheidet kein Land aus, wo Hunger, Not und Elend herrscht. Da ist Deutschland einer der größten Partner. Im anderen Bereich der bilateralen Zusammenarbeit, da setze ich jetzt noch einmal harte Kriterien. Und der Korruptionsindex ist für mich zentral. Der ist messbar. Good Governance ist messbar. Und es ist absolut nicht einsichtig, dass wir Länder, die permanent bei Korruption sich nicht verbessern, sondern verschlechtern, dass wir mit denen als Staat, staatliche Institutionen zusammenarbeiten sollen. Und deshalb gibt es den Grundsatz, dort wo die Korruption steigt, sinkt unsere direkte Kooperation.
Haben Sie eigentlich bei den Ländern in diesen 25, die sozusagen in die zweite und dritte Kategorie fallen, die Sie beschrieben haben, also die nicht rausfallen, weil sie vereinfacht gesagt diese Hilfe nicht mehr benötigen, haben Sie denen das vorher angekündigt? Haben Sie denen eine Chance gegeben, sich dazu irgendwie zu verhalten?
Aber selbstverständlich, das Konzept wird seit einem Jahr entwickelt in Kooperation. Im Übrigen nicht von einer Unternehmensberatung im Haus, sondern mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir haben unsere Vertretungen, die Botschaften, natürlich das breit auch abgestimmt mit Auswärtigem Amt. Und das ist einfach ein Reformschritt im 21. Jahrhundert, der jetzt notwendig ist. Unser Etat wächst gewaltig auf, da bin ich sehr dankbar. Und deshalb erwarten die Menschen, unsere Steuerzahler, auch den Nachweis der Wirksamkeit. Neue Themen stehen auf der Tagesordnung. Nummer eins ist immer Bekämpfung von Armut und Hunger. Und dazu gehört Ernährungssicherung, neue Methoden in der Landwirtschaft zu fördern. Die Weltbevölkerung wächst jeden Tag um 250.000 Menschen. Aber die Ressourcen werden weniger. Das ist der zentrale Schwerpunkt. Aber es gibt neue Themen, natürlich der Klimaschutz. Hier entwickle ich eine Wasserstoffstrategie und schon die nächsten Tage unterzeichne ich mit Marokko die Umsetzung einer Fertigungsanlage. Wasserstoff ist die Energie aus der Sonne, die Energie der Zukunft für Afrika. Emissionsarm, emissionsfrei. Auch vielleicht die Zukunft für die Energie in Deutschland und Europa.
Das klingt für mich durchaus überzeugend, aber gerade bei dem Beispiel, Herr Müller, das Sie gerade gebracht haben, das Projekt in Marokko. Es war ja bisher oft so bei Entwicklungsprojekten auch aus Ihrem Ministerium, dass davon auch deutsche Unternehmen sehr viel hatten, aber da gab es auch Kritik dran, wenn dann deutsche Unternehmen das ein oder andere Projekt durchführen, ihre Mitarbeiter runterschicken, daran auch Geld verdienen und dann ziehen sie wieder ab. Soll sich das zum Beispiel in der bilateralen Zusammenarbeit bei den 60 Ländern, die es in Zukunft betreffen wird, irgendwie ändern?
Ich bin Realist. Der Entwicklungshaushalt Deutschlands, das sind 10 Milliarden. Die ganze Welt setzt 165 Milliarden ein. Ich vergleiche mal den Rüstungsetat in der Welt. Er liegt jetzt bei 2000 Milliarden. Und ich komme zu dem Schluss, die großen Herausforderungen, Ernährungssicherung, Klimaschutz, Energiewende weltweit, die werden wir nicht mit öffentlichen Geldern, auch wenn ich 100 Milliarden zur Verfügung hätte, lassen sich die Probleme Afrikas, Indiens nicht mit öffentlichen Zuschüssen und Geldern lösen. Wir brauchen Technologie und Wissenstransfer. Die Herausforderungen sind lösbar. Das heißt, eine Welt ohne Hunger ist möglich. Die Klimaschutzziele sind erreichbar. Aber beim Klimaschutz brauchen wir beispielsweise Technologieoffensive, nicht den Einstieg Afrikas und Indiens in die Kohleproduktion, wie bei uns in den 50er Jahren. Und jetzt sage ich, wir haben die Technik, die Technologie, wir sind Weltmeister bei den Erneuerbaren. Und wir schaffen da enorme Win-Win-Situationen, wenn unsere Wirtschaft, unsere Technologiekonzerne mit afrikanischen, mit indischen Firmen zusammenarbeiten.
Welche Rolle spielt bei BMZ 2030 der Stopp von Fluchtbewegungen und die Schließung von Grenzen und die Sicherung?
Alles hängt mit allem zusammen in einem globalen Dorf und das müssen wir verstehen. Deshalb sage ich Umdenken im Kopf. Wir können nach der Corona-Krise nicht zurück zur Normalität der Globalisierung, wie wir sie bisher betrieben haben, nämlich Lieferketten so zu gestalten, dass wir am Anfang der Kette bei der Näherin, die unsere Jeans in Bangladesch wählt, einen Hunger, einen Sklavenlohn bezahlen, nämlich 15 Cent Stundenlohn für diese Frauen. Die Menschen in Deutschland werden zu Recht fragen, bei globalen Lieferketten, die in China, in Indien, in Afrika ihren Ursprung haben, werden dort auch Standards eingehalten, die wir in Europa erwarten, Menschenrechtsstandards. Und deshalb wird auch das Lieferkettengesetz eine neue Bedeutung bekommen. Und ich bin der festen Überzeugung aus meiner Erfahrung die letzten Jahre, die größten Entwicklungssprünge machen wir durch fairen Handel.
Das Gespräch mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Gerd Müller, musste ich gestern leider über eine nicht ganz so optimale Mobilfunkverbindung führen. Deshalb haben Sie es gehört, die Qualität war nur so mittel, das bitte ich zu entschuldigen. Die technische Qualität, Himmelswillen, schreibe ich das Ministerium noch an am Wochenende.